Ja, wie gesagt, Brotpredigt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Die erste Bitte im Vater Unser. Eine ganz einfache Bitte. Eine demütige Bitte. Nicht um Wohlstand und Reichtum, sondern um einfach die einfachste Ernährung. Wenn wir so an das Brot überhaupt denken, denke ich mir, dass das Brot so das Hauptnahrungsmittel eigentlich ist, was so im Laufe der Menschheitsgeschichte die Menschen ernährt hat. In Deutschland kam ja irgendwann später auch mal die Kartoffel dazu, ne? Manche sagen ja auch Kartoffel dann zu uns, lustigerweise. Ich fühle mich da gar nicht diskriminiert. Aber Brot, da denken wir dran, Brot ist das, da leben wir von, das Lebensmittel. Und ich denke, dass das dieses Wort Brot, der Begriff Brot, eben doch auch deswegen in der Bibel so häufig vorkommt und Jesus ist gebraucht, Gott ist gebraucht, um uns Sachen deutlich zu machen. Ich habe uns Bibelverse rausgesucht und die können wir jetzt vielleicht so nach und nach vielleicht lesen. Ich ziehe ein bisschen hier um. Ein bekanntes Wort, das erste Wort vom Brot, 1. Mose 3, Vers 19. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde kehrst, von der du genommen bist, denn du bist Staub und kehrst wieder zum Staube zurück. Eigentlich so ganz ähnlich wie aus dem Psalmwort, was ich vorhin schon vorgelesen habe, ne? Dass uns das an beides erinnert. Wir werden ernährt, aber das mit dem Paradies hat sich erledigt, ne? Adam und Eva. Jetzt wird malocht. Disteln, Dornen, sind von Anfang an, ich möchte nicht sagen verheißen, das ist ein Fluch. Ja? Im Paradies wuchs alles, es war alles da. Und Gott war da und kam zu ihnen. Sie haben mit Sicherheit gegessen von den Früchten, die überall einfach nur da waren und man konnte sich bedienen. Damit ist vorbei. Das Paradies hat sich erledigt. Aber die Verheißung Gottes besteht ja auch darin, dass eines Tages das Reich Gottes wieder erstehen wird, sei es auf der Erde, sei es eine komplett neue Erde. Und ich denke, Gott ist in unserer Mitte und wir dürfen einfach wieder leben. Ohne unbedingt arbeiten zu müssen. Ich bin zwar überzeugt, dass wir in vielerlei Beschäftigungen vielerlei Beschäftigungen da sind. Also vielleicht haben wir dieses unheimlich dumme Bild von diesem Münchner im Himmel. Ich verliere das ja nie. Also ihr kennt das alle, ne? Der Münchner im Himmel, nein, diesen komischen Comic da, wo der Münchner in den Himmel kommt und immer nur Halleluja singen muss. 6 Stunden Halleluja, 6 Stunden Hosianna. Dann wieder Halleluja, Halleluja, sagt er dann immer. Und das ist ihm eigentlich zu doof. Und das ist eigentlich auch zu doof. Ja, dann muss er dann hinterher eine Botschaft bringen an die bayerische Regierung und so. Aber da er dann im Hofbräuhaus hängen bleibt oder so, kommt diese Botschaft der Weisheit in Bayern nie an. Das ist so eine alte, ganz lustige Geschichte. Nein, ich freue mich. Ich denke, dass wir diese Vision haben dürfen, dieses Paradies, wie Adam und Eva es erlebt haben dürfen, in ähnlicher Weise zu erleben. Zum Beispiel würde ich mich unheimlich freuen, musikalisch zu sein. Ich bin es nicht, ich kann es nicht. Also ich habe kein Rhythmusgefühl, ich kann das nicht. Aber ich bewundere unheimlich, nicht nur musikalisch, musisch überhaupt. Manche können malen, manche können, ich weiß nicht, was viele Menschen alles können. Ich weiß nur, dass ich es nicht kann. Und viele Dinge sind so herrlich. Chöre, ich höre mir das ja eigentlich nur mal so im Fernsehen oder Internet an. Und manches ist einfach grandios. und schön. Und ich denke, dass es im Reich Gottes, im Paradies, noch viel grandioser sein wird und möglich sein wird. Vielleicht darf man da auch surfen, weiß ich nicht, kiten. Und man fällt nicht mehr rein oder sowas, bleibt nicht beim Anfängerstadium. Ich glaube, dass alles irgendwie möglich ist. Okay, aber Adam und Eva haben es verbockt und jetzt ist das mit dem Brot, mit der Ernährung, mit dem Leben auf dieser Erde eine ganz schön schwere Sache. Wir leben ja hier, also eigentlich anders als in der ganzen meisten Zeit, die Menschen überhaupt gelebt haben und vielleicht auch viele Menschen heute noch leben. Früher war es einfach so mit dem Brot. Wenn es gute Zeiten waren mit der Ernte, dann war Brot da, dann konnte man leben. Aber man war nicht sicher. 2-3 Jahre Missernten und es gab Hunger. Überall, auch in Deutschland. Richtigen Hunger. Und nicht jeder hat diesen Hunger überlebt. Und diese Menschen damals, sie haben vielleicht noch viel, viel mehr begriffen, wenn es heißt, im Vater unser zum Beispiel, unser tägliches Brot gib uns heute, ernähre uns. Bitte, wir brauchen ganz, ganz materiell, ja? Ohne jetzt erstmal direkt zu sagen, oh, das hat auch eine tiefe geistliche Bedeutung, was es natürlich hat. Und in vielen Orten, genau heute um dieser Zeit, beten Menschen und beten Christen, beten auch Menschen in anderen Religionen und so darum, Herr, wir wollen unsere Kinder ernähren, aber wie? Da muss irgendwo von irgendwo etwas kommen. Mir fällt spontan wieder was ein. Es gibt ein Missionswerk hier in Deutschland und der Missionsleiter, dessen Name mir natürlich nicht einfällt, der wurde gefragt, erzähl doch mal, also der geht also in vielen Hilfswerken, Ernährung und Schulen, Gemeindebau, auch in Afrika. Und Anna hat da auch ein Kind, ne? Patenkind. Wurde ihm gefragt, erzähl doch mal, vielleicht noch was Ergreifendes, was du vielleicht besonders erlebt hast auf deinen Missionsreisen. Ne? Und er sagte, ja, ich bin ja selbst Vater von Kindern und ich habe Zwillinge. Und dann habe ich immer so einen Blick für Zwillinge und dann war eine größere Veranstaltung in Afrika. Und da sind mir Zwillinge aufgefallen. Zwei Kinder, die da, man kennt ja die afrikanischen Kinder, ne? Die lachen, freuen sich und sind mir aufgefallen. Ich lasse mich immer gerne einladen von den Familien. Und so hat er sich von dieser Familie einladen lassen und ist dann mit denen nach Hause gegangen. Was er sich vielleicht nicht so vorgestellt hat, dass er da so 2 Stunden irgendwie einen Berg hochkraxeln muss und afrikanische Wege und irgendwann mal völlig fertig dann da oben ankommt und dann merkt, die sind bitterarm, die haben gar nichts. Aber er kriegt da auch irgendwas zu essen und dann fragt er sich, wovon lebt er hier, was macht er hier? Ja, dann haben sie ihm gesagt, so 2-mal in der Woche essen wir Reis mit irgendwas drin und die anderen Tage essen wir Blätter. Er war völlig fertig. Ne? Er war, dass sie überhaupt irgendwas im Bauch haben. Also ich meine, Blätter, da hat man was im Bauch, aber man kann es gar nicht verarbeiten und man hat nur irgendwas im Bauch. Oh, ich fragte sie, wenn Jesus wiederkommt, was werdet ihr ihm denn sagen? Oh, wir werden vor ihm niederfallen und sagen, so, dass wir errettet wurden. Das ist so großartig. Also keine Klage über Mangel an Brot. Irgendwie haben sie immer noch gelebt. Wir haben andere Probleme hier in Deutschland. Ne? Wir wissen nämlich gar nicht, mit welchem Brot wir anfangen sollen. Also bei uns sieht die ganze Sache ganz anders aus und wir müssen die ganze Sache ganz anders anpacken. Aber in vielen Gegenden dieser Welt ist es immer noch so, dass die Menschen ja keine Versicherung haben und dass die Staaten auch nicht diese Sozialämter oder was man alles hat, der sie im Notfall versorgt. wir vertrauen da immer noch drauf. Ich denke, wenn das bei uns mal alles zusammenbricht, dann ist natürlich absolut Chaos und vielleicht schlimmer als in den anderen Ländern. Aber in vielen Ländern ist es immer noch so, ich habe die Hoffnung, Brot zu haben, auch morgen, auch nächstes Jahr. Und wenn die Ernte schlecht ist, dann habe ich nichts oder dann habe ich wenig, sehr wenig. Nun gut, du bist das mit dem Staub, lass mal sein. Ein zweiter Vers. 1. Mose 14, Vers 18, was haben wir denn da? Ach, der Melchisedek. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Eine sehr merkwürdige Gestalt und man kann so manche Auslegung lesen in den Schriften, wie Menschen das deuten, wer das nun eigentlich wirklich gewesen ist. Ich denke, dass viele sagen, es sei der präexistente Jesus, also der Jesus im Alten Testament, ein Priester von Salem, Salem heißt Frieden, Jerusalem, Stadt des Friedens, aber der von Gott kommt. Und das, was mich so entscheidend ist, ist eigentlich nur diese, ich will nicht über den Melchisedek, wer es nun wirklich war, ich weiß es nämlich gar nicht. Ein Priester, kam er aus dem Himmel, war er ein Mensch, der in einer besonderen Weise schon als Priester wirkte, wird wohl keiner so richtig wissen, aber er brachte Brot und Wein herbei. Und ich finde, das ist vielleicht ein bisschen mysteriös, die ganze Stelle, aber im Nachhinein dürfen wir ja wissen, Brot und Wein, wie groß die Bedeutung für uns Christen, dass sich heute so im Nachhinein, wo wir die ganze Entwicklung der Bibel lesen können, welche Bedeutung Brot hat und dann später eben Brot und Wein im Abendmahl wiederfinden, als vielleicht priesterlichen Dienst. Nur so als Hinweis zum Thema Brot. Eine weitere Stelle, 2. Mose 16, da habe ich eigentlich zwei Verse, 1. Vers 15 und Vers 29, ja, sind beide zusammengefasst, so ist ja toll. Und als es die Kinder Israel sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Ich denke, der zweite Vers ist hier ein bisschen weiter dann. Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am sechsten Tage für zwei Tage Brot. So bleibe nun jeder an seinem Platz und niemand gehe am siebten Tage heraus von seinem Ort. Ich denke, auch das ist uns gut bekannt, die Wüstenwanderung. Da war es eben schlecht bestellt mit Ernten und irgendwelche Gerste oder Weizen oder so. Der Herr ernährt, der Herr kann ernähren, auch ein Millionenvolk. Also man nimmt an, dass Israel da schon auch ein Millionenvolk gewesen ist. Und ein Millionenvolk kann man vielleicht in zwei, drei Wochen durch die Wüste schicken. Eigentlich wäre diese Strecke nicht viel weiter gewesen, aber Israel hat etwas länger dafür gebraucht, 40 Jahre. Und der Herr war immer mitten unter ihnen, Feuersäule und eine Wolke. Aber er war immer da als auch der Geber all dessen, was sie brauchten. Brot, einfaches Brot und Wachteln. Ich weiß nicht, ob Wachteln einfach sind, aber wenn man die 40 Jahre isst, Israel hat dann auch irgendwann mal richtig gemeckert, aber er hat sie ernährt. Er war immer bei ihnen, er hat sie ernährt, er hat sie durchgebracht und auch bis ans Ziel gebracht. Und dass es so lange gedauert hat, hat an Israel gelegen und nicht an Gott. Gott gibt, Gott gibt. Und wie viele Menschen, wie vorhin gesagt, die Mangel kennen, ich glaube, dass in deren Herzen ganz andere Dinge abgehen können und als bei uns. Wir kennen das einfach nicht. Richtige Not, denke ich mir. Also ich kennt ihr auch nicht, ne? Ich kenn's nicht. So, machen wir ein bisschen weiter in 5. Mose 8, Vers 3. Da haben wir was Besonderes. 5. Mose 8, Vers 3. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern dass er von alledem lebt, was aus dem Munde Gottes kommt. Ja, da haben wir doch immer gedacht, das steht doch im Neuen Testament, oder? Ich weiß nicht, wusstet ihr, dass es im Alten Testament auch steht? Mose? Ja, sind alle so schweigsam jetzt. Ich habe das irgendwann früher schon mal gelesen, aber ich bin jetzt neu drauf gestoßen und ich hatte gedacht, tatsächlich genau derselbe Vers. Steht auch schon im Alten Testament. Die Botschaft des Alten, vielleicht sogar nur zu diesem Vers. Das Neue Testament und das Alte Testament ergänzen sich. Das Neue Testament ist nicht so ein Buch oder die Bücher, wo wir Christen jetzt sagen, das sind unsere Bücher, sondern das Alte Testament gehört voll zum Gottesdienst und zum Glauben an Jesus Christus dazu. Es ist die ganze Grundlage. Es ist zwar die Geschichte Israels und was Gott mit Israel gemacht hat, aber in ganz vielen Sachen erkennen wir, dass es ja das ein Handeln Gottes, was er auch an allen Menschen tut und tun möchte. Und wir leben eben nicht vom Brot allein, auch damals. Gut, im Alten Testament ging es ganz stark immer wieder um materielle Dinge, um das Land Israel, um die Stadt Jerusalem, um ganz konkretes Brot, sage ich, in der Regel. Aber auch da schimmert es schon immer wieder durch, wie wir es im Neuen Testament viel deutlicher dann haben. Die Ernährung des Menschen ist in besonderer Weise auch die Ernährung seiner Seele oder seines Geistes. Und wenn wir nicht die Worte Gottes haben, nicht die Worte Gottes in uns aufnehmen, nicht mehr oder irgendwie funktioniert das nicht mehr oder klappt nicht mehr, oder wie viele Menschen kennen das überhaupt nicht, ne? Ich kenne es noch, wie es die ersten Male so reinging. Nicht nur die ersten Male, auch immer wieder mal zwischendurch und immer wieder mal, vielleicht gerade in solchen Vorbereitungen, dass das Wort Gottes zu einer Nahrung in mir geworden ist, wo ich dann denke, ach, jetzt geht es mir eine ganze Ecke besser und jetzt geht es mir gut. Jetzt weiß ich, es ist Ernährung für die Seele, Ernährung für den Geist. Und wer das nicht hat, wem das fehlt, der sucht sich Ersatz. Und es ist eben kein Wunder, dass so viele Menschen, die einen in Alkohol oder Drogen, irgendwelche, ja eigentlich Betäubung oder Erfahrungen suchen, in Religionen, in irgendwelchen diversen Erfahrungen mit Kräften und Geistern und Dämonen oder irgendwas für die Seele, irgendwas für die Geist, irgendwas, was mich motiviert. Oder eben ganz schlichtweg, wie wir es heute meistens haben, eben in Geld und Erfolg und auch es bleibt leer. Es bleibt leer in den Seelen. Wo Gott uns nicht füllt. Ich bin davon überzeugt, wo Gott uns nicht füllt, durch seinen Geist, durch sein Wort, dass es in unsere Seelen und unseren Geist hineinkommt, bleibt unser Leben traurig. Und darum sind, glaube ich, denke ich, viele Menschen verzweifelt oder wütend, gehen auf die Straße, protestieren für dieses und für jenes und Hauptsache man, es ist zu verstehen. Der Mensch sucht und sucht und sucht nach der Erfüllung und es gibt nur diese eine Erfüllung. So sagt es die Schrift und so glaube ich es und ich denke, so glauben wir es alle. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Das ist Brot für unsere Seele. Liebe Geschwister, noch ein bisschen. Ich habe ein wunderbares Wort aus Hiob 22, Vers 7. Vielleicht hast du dem Müden kein Wasser zu trinken gegeben und dem Hungrigen das Brot versagt. Ihr wisst, in Hiob geht es um diese Vorwürfe, die Freunde immer machen, ne? Und immer suchen, was hat er bloß für eine Sünde begangen. Ne? Einzige Gedanke, den ich hier eigentlich weitergeben möchte, die haben damals auch schon gut begriffen, dass es darum geht, müden, matten, hungernden, mit den Hungernden zu teilen, mit denen, die nichts haben, zu teilen. Also wir sind hier im allerältesten Alten Testament, Hiob, ne? Das ist ja ganz früh anzusetzen, da gab es noch kein Gesetz, da gab es diese Patriarchen und sie wussten, sie haben auch an Gott geglaubt und sie hatten Erkenntnis von Gott. Und eine dieser Erkenntnisse war doch wohl eindeutig, dass es ein Wunsch Gottes ist, ein Auftrag Gottes ist, dass einer für den anderen sorgt. Sollte ich meines Bruders Hüter sein? Ja, sollst du. Und wenn da jemand ist, der Hunger hat, dann ist das ein selbstverständlicher Auftrag für damals die Patriarchen, später auch die Juden, die das Gesetz hatten, später wir Christen, dass wir ein Auge darauf haben und auch ein Portemonnaie dafür haben, denen etwas zu geben, die Mangel haben. Dazu gehört eigentlich auch ganz gut Sprüche 25, Vers 21. Hungert dein Feind, so geht es noch weiter hier, so speise ihn mit Brot, dürste ihn, so tränke ihn mit Wasser. Braucht niemand großartig zu erklären, brauche ich auch nicht großartig zu erklären. Es geht auch darum, Feinde zu ernähren. Ich habe jetzt wieder, in meiner Vorbereitung hatte ich wieder Israel so ein bisschen im Kopf gehabt. Ne? Wir wissen ja, dass die Palästinenser zum Beispiel, die bekommen ihren Strom von Israel. Die bekommen auch das Wasser aus Israel. Wäre ziemlich einfach für Israel, Strom und Wasser abzustellen. Machen sie nicht. Und ich denke, das ist ein ganz gutes, gutes Verhalten, was da praktiziert wird. Ich will damit nicht sagen, dass sie alles gut machen. Ich weiß, ich muss das schon wieder hier so ein bisschen nivellieren oder so, aber es ist einfach wichtig. Wisst ihr, ich habe zwei Beispiele noch, Beispiele, die im Moment so passieren oder passiert sind. Wir suchen ja nach Leben, nach Frieden und Freiheit für allen. Und wir wollen auch gerne alles Mögliche unterstützen. Da gibt es Preise. Und der berühmteste Preis, den es ja auf der Welt gibt, ist ja der in Oslo. Nicht Friedensnobelpreis, ne? Friedensnobelpreis. Letztes Jahr haben wir bestimmt alle vergessen, wer hat den Friedensnobelpreis bekommen, wie der heißt, weil, das war der Präsident von Äthiopien, den Namen weiß ich nicht mehr, weil er Friedensgespräche geführt hat mit Eritrea. Die führen Krieg seit vielen, vielen Jahren mit viel, viel Elend. Und man hat ja dann ganz oft die Idee, also bestimmten Menschen, ob das jetzt der Präsident von Äthiopien ist, ob das Yasser Arafat oder irgendwelche andere Personen sind, wenn wir denen richtig viel Honig ums Maul schmieren, Friedensnobelpreis geben, dann fördern wir den Frieden. Im Moment führt dieser Präsident Krieg gegen sein eigenes Volk, dieser äthiopische Präsident, trotz Friedensnobelpreis, also ein Teil seines Volkes im Norden. Da sterben im Moment Tausende von Menschen, kommt nicht in die Nachrichten, ne? Man hat, glaube ich, noch nicht viel von gehört. In manchen christlichen Seiten findet man es. Einfach, dass sie in Massen fliehen in den Sudan und der Friedensnobelpreisträger, so und so, wie der immer der auch heißen mag, jagt sein eigenes Volk und tötet sie und sperrt sie ein und wer weiß das alles. Ach so, dann gibt es noch eine andere interessante Person, die uns vielleicht auch animieren kann, nachzudenken. Ich glaube, der nennt sich auch Präsident oder so von der Hamas. Der Leiter der Hamas heißt Haniyeh oder so ähnlich, ne? Haniyeh. Und die haben ja eben jetzt relativ viel, 40.000 Granatenbomben auf Israel abgesandt, unter anderem auch auf Tel Aviv. Wisst ihr, dass seine Cousine, 17 Jahre alt, in Tel Aviv im Krankenhaus liegt, mit einer schweren Krebserkrankung und dort therapiert wird? Und Israel hat nicht gefordert, irgendwelche Forderungen gestellt, sondern einfach gesagt, ja, auch dieser Mensch, diese junge Frau, Mädchen, darf zu uns ins Krankenhaus kommen und wird dort operiert und therapiert und wer weiß was immer. Und ich finde das großartig. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich habe manchmal sehr viel Wut auf böse Menschen, wo ich denke, das sind besonders böse. Aber dass die Bosheit von manchen Leuten einfach so groß ist, dass er dann auch noch Granaten auch noch auf Tel Aviv schickt, kann ich nicht. Muss ich nicht verstehen, kann ich nicht verstehen, will ich nicht verstehen. So. So. Eigentlich bin ich jetzt mit meinen, auf jeden Fall mit meinen alttestamentlichen Worten durch und wir kommen eigentlich jetzt zum Abschluss meiner Predigt und die Überleitung auch zu dem, was wir eigentlich im Gottesdienst immer wieder hier miteinander feiern, das Mahl des Herrn. Ich möchte ein Wort lesen hier aus Johannes 15, 35. Und auch ihr werdet Zeugen. Jetzt sind wir durcheinander. Das ist nämlich nicht die Stelle, das ist nämlich die Schlachterübersetzung und ich nehme die Elberfelder. Und die sind ein bisschen unterschiedlich nummeriert. Aber ihr kennt das, Johannes 15. Gibt es überhaupt nicht. Liebe Geschwister, das ist das Brot, ich bin das Brot des Lebens, das Jesus sagt. Ich habe euch eine falsche Stelle gegeben. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus bezieht das auf sich. Dieses Brot, die Ernährung. Wir brauchen den Herrn selbst, dass wir ihn aufnehmen. Und ein letztes. Johannes 15, 51 ist natürlich genauso falsch. Ist das 17? Ich bin das Brot des Lebens. Und dann sagt er noch in dieser Textstelle, die ich hier aufschlagen wollte und jetzt nicht gefunden habe, dass wir ihn essen sollen. Ja? Da sagt er, wer mich aufnimmt, also wenn ihr mich esst, ihr werdet Leben haben, ewiges Leben haben. Nicht Leben nur für heute. Nicht das Brot, das ich heute brauche und für morgen brauche, sondern ein Brot ins ewige Leben. Irgendeiner was gefunden? Ich kann es euch gleich sagen, ich habe die Stellen da drüben stehen. Aber ich denke, wir kennen die Stellen, wo Jesus eben klar von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und dass er an anderer Stelle sagt, und ihr werdet mich essen. Damals haben die Jünger das nicht verstanden mit dem Essen. Aber als der Herr dann dieses Abendmahl einsetzte, dann wissen wir nehmen Brot auf und wir nehmen auch den Wein, den Saft, den Traubensaft auf, wie der Priester zu Salem schon gebracht hat. Und das Entscheidende ist eigentlich, und da wird zum Beispiel in der katholischen Kirche ist ja das Brot, dass das da verwandelt wird. Ja? Das Entscheidende ist, Wilfried hat ja eine Predigt gehalten von Emmaus. Woran haben die Jünger erkannt, dass es Jesus ist? Am Brot brechen. Am Brot brechen. Da haben sie gemerkt, dieses Brot des Lebens, Jesus musste gebrochen werden, er musste sterben. Da haben sie gemerkt, und das ist die Erinnerung, das ist die. Hast du es gefunden? Wunderbar. Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel herabgekommen. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Hört sich etwa 6, Johannes 6. Ich heute Morgen war übel verguckt. Nun gut, wunderbar. Dankeschön, dass das Wort jetzt auch da ist. Und ich denke, mit diesem Wort gehen wir jetzt in das Mahl. Hoffen brauchen wir nicht, dass wir heute täglich Brot haben. Haben wir. Liegt zu Hause. Aber das Ewige ist nicht das Toastbrot, was ich da heute Morgen zerschnitten habe. Und das verwandelt sich auch nicht in irgendwas. Sondern wir werden aber erinnert, dass dieses Brot zerbrochen wurde und zerbrochen werden musste für uns. Und dass sein Blut vergossen werden musste, weil der Preis so hoch war. Aber dieser Preis reicht für dich und für mich, weil Jesus das ja auch sagt, fürs ewige Leben. Ich spreche ein Gebet und wir können Brot und Wein dann zu uns nehmen. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Du hast uns dein Wort gegeben, durch das wir leben dürfen. Es ist Geist, es ist Leben, es ist lebendig. Und ich möchte dich bitten, dass wir es nicht verweigern, dass es nicht keine Sperren in uns gibt, all das aufzunehmen, im Glauben, im Vertrauen. Denn deine Worte, die zählen. Was wir Menschen von anderen Menschen hören in Politik oder Philosophie und Kirche, das mag alles falsch sein, aber dein Wort stimmt. Und wenn du sagst, dass wir ewiges Leben empfangen durch dich selbst, durch deinen Preis, dein Sterben und aber auch dein Auferstehen, so vertrauen wir und danken dir für Brot und Wein. Amen.